So, wir sind live, Michael.
Ja, hi, Neufi. Tatsächlich, wir sind live und das im neuen Jahr. Und bis zur Heuwende darf man das noch wünschen, habe ich gelernt. Alles gut im neuen Jahr und wir hoffen, dass ihr ja alle erfolgreich und mit vielen Fotos und neuen Blickwinkeln, Perspektiven in das Jahr 2016 gekommen seid. Heute sind wir wieder zu zweit und das heißt in der Stammbesetzung einmal der Neufi, der nach seinem Umzug von Berlin nach Berlin jetzt sich neuhäuslich eingerichtet hat.
Hallo zusammen. Und ein neues Internet habe ich hier auch. Mal gucken, ob das hält.
Wahnsinn, da kann alles nur noch schneller und besser werden. Und mit mir, dem Michael. Ja, herzlich willkommen zur Folge 158.
Ja, dann legen wir auch gleich los, oder?
Ja, du, wir haben ein paar kleine Themen zusammengestellt und ihr dürft euch überraschen lassen, was denn da so alles kommt.
Genau.
Und der Neufi hat ja schon groß erzählt, dass er von dem einen Umzug physischer Art und Weise einen anderen Umzug auf dem digitalen Wege machen wollte. Mein lieber Neufi, wie läuft denn dein kleiner Umzug von Lightroom zu Capture One Pro 9?
Ja, der läuft ganz gut. Aber bevor ich hier ins Thema einsteige, wollte ich mich erst nochmal wirklich entschuldigen bei unseren Hörern, weil ich habe es letzte Mal so ziemlich die Aufnahme versaut.
Ja, Neufi ist gerade eingefroren. Ich weiß nicht, ob man mich noch hört, aber ich sehe hier gerade ein Bild. Das ist, hallo, ich bin noch, jetzt, ich höre ihn nicht. Nein, ich habe dich nicht gehört und das Bild hat sich auch nicht mehr bewegt. Du wurdest auf einmal sehr eirig.
Sehr eirig, das heißt, die Bandbreite ist zu eirig, zu eng. Keine Ahnung. Geht's jetzt wieder oder? Ja, müsste gehen, oder?
Ton ist da, Bild ist abenteuerlich. Du siehst sehr gut aus, wie ungefähr mit 16 ganz vielen Pickeln.
Oh, danke, danke, danke. Das liegt daran, dass ich unrasiert bin.
Achso, ich dachte an der Auflösung, die nachlässt.
Ja, also ich versuche es einfach nochmal. Ich möchte mich ganz recht herzlich entschuldigen eigentlich, weil mein Mikrofon bei der letzten Aufnahme, das war irgendwie außer Rand und Band, das hat irgendwie mehr Störgeräusche aufgenommen als Stimme von mir. Ich kann es eigentlich gar nicht so wirklich nachvollziehen, was das Problem war. Ich habe jetzt heute, vorher habe ich das Mikrofon getestet. Ich gehe mal von aus, dass es heute besser wird. Viel schlimmer geht es ja eigentlich auch nicht mehr. Okay, so viel dazu. Ich habe einen Umzug vollzogen von Lightroom als Bilddatenbank und Rohentwickler auf Capture One Pro Version 9. Dazu, ich will jetzt nicht so in die einzelnen Details gehen. Mir ist nur das ein oder andere so grundsätzlicherweise ist mir auf die Füße gefallen. Und zwar, wenn man den Umzug vollzieht, da hält Capture One, hält da eine Funktion bereit, sodass man einen Lightroom-Katalog importieren kann. Da bekommt man auch so die Belichtungseinstellung und das ganze Zeug kriegt man übernommen. Aber alles, was man so mit lokalen Korrekturen gemacht hat, mit Gradationskurven, so das eine oder andere, das wird einfach nicht übernommen, weil die XMP-Dateien, die Lightroom schreibt, nicht mit denen von Capture One oder umgekehrt kompatibel sind. Das heißt, man verliert definitiv Daten. Und da, das ist der erste Punkt, auf den ich eingehen wollte, ist ganz einfach, wenn ihr ein Foto fertig habt, wenn ihr das fertig entwickelt habt, wenn ihr das ausgebt, dann rate ich euch für die Zukunft, macht daraus ein JPEG, macht daraus ein TIFF. Das sind die, also oder, es kann auch ein UND sein, aber macht das Bild so, dass ihr nachher ohne Zutun von Lightroom, Capture One oder welcher Bilddatenbank auch immer da die Ausgabe habt. Also es ist so, dass wenn ihr jetzt irgendwie eine Datei fertig retuschiert habt und habt da ordentlich Hautunreinheiten weggestempelt, dann wird das nicht übernommen. Das heißt, ihr macht den ganzen Spaß dann nochmal von vorne. Wenn ihr es allerdings dann ausgegeben habt als JPEG oder eben als TIFF, dann ist das erstmal so ausgegeben. Wenn ihr da jetzt in eurem RAW-Converter keine Änderungen mehr macht, dann könnt ihr irgendein anderes Programm nehmen und könntet ihr die Datei damit öffnen. Ja, und ihr habt genau dieses Bild. Deswegen, also ich werde es in Zukunft so machen, wenn ein Bild fertig ist, so dass ich es so ausgeben möchte, dann werde ich das als TIFF abspeichern, werde es wieder in die Datenbank importieren, also sozusagen ein Reimport. Und dann bin ich wirklich sicher, dass da in Zukunft nichts verloren geht. Der Umzug selbst, der ging, naja, so ein bisschen schleppend. Lag daran, dass ich bei dieser ganzen Datenumkopiererei, die ich da machen musste, ja, musste eigentlich nicht. Also ich habe versucht, meine ganz einfach mal die ganze Lightroom-Datenbank in Capture One zu übernehmen. Da einige, oder ja, was heißt einige, ganz schön viele 10.000 Bilder bei mir auf dem NAS zu Hause liegen und ich das zu Hause übers Netzwerk machen wollte, dann, ich weiß nicht, also Capture One hat mir da irgendwie eine Zeit vorausberechnet, die das Ganze dauert, bis das ordentlich importiert ist, die Vorschauen gerechnet und was auch immer. Da kam irgendwie mehrere Tage bei raus. Und da ich so lange am Wochenende meistens gar nicht zu Hause bin, dachte ich mir, nee, das kannst du so nicht machen. Da musst du die Daten einfach umkopieren auf externe Festplatten und die dann eben mit nach Berlin nehmen. Das habe ich dann auch gemacht. Und bei dieser ganzen Kopieraktion ist aufgrund eines Wackelkontaktes bei mir an diesem externen Gehäuse ist da die eine oder andere Kopieraktion, naja. Ja, es waren ein paar Bilder, die sind einfach dabei kaputt gegangen. Und da wusste dann Capture One nicht mehr so genau, ja, wie es damit umgehen soll. Und dann ist der Import eben immer wieder abgebrochen. Da habe ich das einfach in kleinere Datenbanken zerlegt und habe die nacheinander aufgenommen, importiert, so dass ich den Fehler dann eingrenzen konnte. Also es waren im Endeffekt waren das ein paar DNG-Dateien, die ich, ja, wahrscheinlich, wenn sie mir so unter die Finger gekommen wären, eh gelöscht hätte. Deswegen habe ich die aus dem Backup auch gar nicht mehr hergestellt. War nicht so schlimm. Also diese ganze Importiererei hat mich, ja, ich denke mal, naja, so 2 Tage Arbeit bei immer mal gucken und wieder weggehen, stundenlang rechnen lassen und wieder hin und her. Ja, das hat mich so, ja, es war so 2 Tage lang eine mehr oder weniger so eine Nebenbeschäftigung. Aber ansonsten muss sagen, ich bin bisher recht zufrieden mit Capture One. Muss zugeben, also das ist jetzt ein ganz subjektiver Eindruck, ist, dass Capture One nicht so hart mit den Reglern umgeht. Das heißt, man hat da irgendwie, das ist irgendwie alles so ein bisschen smoother, ein bisschen weicher, was diese Regler angeht, wie sie reagieren. Aber der Funktionsumfang ist, naja, es gibt Teile, da kann Lightroom ein bisschen mehr. Dann gibt es wieder Bereiche, da ist Capture One von dem Funktionsumfang her ein bisschen besser. Also rein aus dem Funktionsumfang her, gibt es, glaube ich, nicht so viel. Aber auf der anderen Seite, ich habe die letzte Zeit ja ziemlich heftig auch über Lightroom gemault. Und irgendwann muss man da auch mal Taten folgen lassen. Und ich bin jetzt auf Capture One umgestiegen. Gibt mir noch ein bisschen Zeit, um da mal mal einen Vergleich darzustellen. Was ich schon sagen kann, dass wer Tessera-Shooting oft benutzt, ich glaube, der ist bei Capture One ein bisschen besser aufgehoben als bei Lightroom. Aber was die reine Entwicklung und Verwaltung angeht, da gibt es bei Lightroom, ja, gibt's Dinge, die macht Lightroom besser und es gibt Dinge, die macht Capture One besser. Was Capture One definitiv besser macht, das ist die Verarbeitungsgeschwindigkeit, die Reaktion, wie schnell ich die Änderung am Bild sehe, die ich gemacht habe. Da ist Capture One eine Ecke besser. Ist die Frage, ob man es braucht, wenn ihr kleinere Bilder verarbeitet wie ich, dann braucht ihr das vielleicht gar nicht so. Aber mich hat es wirklich ganz heftig gestört die letzte Zeit und deswegen bin ich immer umgestiegen. Ja.
Ja, und ich bleibe bei dem Altgewohnten, auch wenn ich zugeben muss, dass du mich neugierig gemacht hast und ich schon mal zumindest mir das Ganze ja extern anschaute, aber ich bin immer noch bei Lightroom. und habe aber auch hier mal meine Probleme, abgesehen von dem Workflow, den ich sonst habe und mit dem ich perfekt zurande komme, so ab und an. Das passiert nicht allzu häufig, zum Glück. Allerdings immer in den Abständen, dass man schon wieder vergessen hat, wie man es davor gelöst hat. Importiert Lightroom bei mir keine Bilder mehr. Und das ist was, da kriege ich einen Haschmich.
Ja, man will sich eben auf die Software verlassen können, ne? Das ist halt genau der Punkt, warum ich gesagt habe, so jetzt Schluss mit Meckern. Jetzt musste man was tun und da habe ich mich umgeguckt und im Prinzip, vielleicht kennt ja jemand noch mehr Softwareprodukte in diesem Bereich, mit diesem Funktionsumfang. Aber ich bin der Meinung, dass Lightroom und Capture One schon die Platzhirsche an der Stelle sind. Und macht euch nichts vor, also so eine Migration, die tut schon ein bisschen weh an der einen oder anderen Stelle und macht auch nicht wenig Arbeit. Also wie gesagt, ich habe da 2 Tage rum experimentiert, probiert und gemacht, bis ich dann ja, den Fehler eingekreist hatte, lösen konnte und dann meine Bilder importieren konnte. Und jetzt bin ich immer noch, also ich muss Lightroom benutze ich. Oder vielmehr habe ich immer noch in Verwendung, weil ich jetzt am Suchen bin, welche Bilder sind mir denn wichtig, welche muss ich als TIFF exportieren, damit ich sie dann so, wie sie entwickelt waren, in Capture One dann eben wieder importieren kann. Das wird noch einen Moment dauern. Meine Lizenz läuft ja oder mein Abo läuft ja noch bis Mitte März. Also ich habe noch 3 Tage Zeit, aber es macht schon Arbeit, so eine Migration.
Ja gut, aber du nimmst dir ja im Endeffekt durch diese Art und Weise des Exportierens und wieder Importierens als TIFF die Möglichkeit, vorangegangene Bearbeitungsschritte rückgängig zu machen. Das heißt, du müsstest tatsächlich, wenn du das Ursprungsbild wieder haben wolltest oder einen besonderen Schritt wieder rausklammern wolltest, zurückwechseln zu Lightroom, es wieder als TIFF exportieren und dann wieder importieren in Capture Pro.
Ja, würde ich glaube ich nicht machen, weil also das RAW habe ich auf jeden Fall noch. Die Belichtungseinstellung nenne ich jetzt einfach mal, also so diese Grundeinstellungen, die werden ja übernommen, die habe ich auch. Es könnte sein, dass irgendwie, dass ich einen Verlauf angewendet hatte oder irgendwelche ja, Stempelarbeiten oder ja, Gradationskurve vielleicht. Ich glaube, das würde ich auch so wieder in Capture One hinkriegen. Also solange ich das RAW noch habe, habe ich ja nichts verloren. Und das Bild, wenn ich es jetzt als TIFF raushaue, dann ist es erstmal so fertig. Das ist einfach das Bild, so ist es fertig und so kann ich mit leben. Und wie gesagt, so eine Migration bedeutet immer Schmerzen. Das ist einfach
Okay,
so.
alles gut. Nur dann stellt sich mir die Frage, wenn es fertig ist, warum importiere ich es dann noch in ein neues Programm? Zur Bildverwaltung?
Ja, genau.
Gut, okay. Das ergibt dann wieder Sinn. Naja, dann spannend. Halt uns auf dem Laufenden. Ich denke, da wird noch das eine oder andere kommen. Mit Sicherheit gibt es auch nochmal ein Update, eine Aktualisierung. Es wird vielleicht einiges vereinfacht. Vielleicht wird auch die Importfunktion von Lightroom-Daten in Capture Pro irgendwann unterstützt. Lassen wir uns mal überraschen. Ich bleibe erstmal bei dem, was ich habe. Und hatte gerade eben heute, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, eben eine Dreiviertelstunde das Problem, dass ich keine Bilder mehr importieren konnte. Dass Lightroom weder auf das NAS noch auf die Speicherkarte von egal wo, ob jetzt über den Hub im Netzwerk oder halt direkt im USB-3-Kartenleser, sich geweigert hat, Bilder zu importieren. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet.
Kein Problem.
So, und selbst runterfahren des NAS, Neustarten des Rechners hat nichts gebracht. Das Einzige, was gebracht hat, und ich vermute einfach, ja, frage mich, also runterfahren, Strom weg, starten, komplett entladen lassen, BIOS resetten, hochfahren, also nicht, ja, und es ging wieder. Aber das hat eine halbe Stunde gedauert. Das war der letzte Schritt, zum Schluss mal zu sagen, jetzt fahre ich ihn richtig runter, stecke ab, durchstarten, damit eventuell Reste an Elektrizität, an Energie noch entweichen können, dass der BIOS sich nicht irgendwie eine Bestandsladung erhält und hochfahren. Und dann war alles wieder gut.
Das ist sehr merkwürdig.
Sehr komisch. Aber für den Fall der Fälle, sonst läuft bei mir alles nach wie vor ganz gut.
Also was ich mir vorgenommen habe, ist einfach, wenn ich wieder mal einen Punkt sehe, wo ich sage, oh, da ist Lightroom besser, dass ich mir mal so eine, ja, dass ich
Pro und
hier
Contra, ja.
genau mal so ein paar Pros und Kontras aufschreibe, dass ich mal so ein bisschen einen besseren Vergleich habe. Also jetzt nicht für mich, bloß wenn ich hier in der Aufnahme sitze, da fällt mir doch wieder nur die Hälfte dann ein. Das ist dann irgendwie auch ein bisschen blöde. Ich habe auch noch nicht wirklich alles jetzt durchprobiert. Deswegen, das würde ich dann gerne gesammelt irgendwann mal machen. Aber in der nächsten Folge sicherlich noch nicht, da habe ich es noch nicht.
Eile mit Weile und eins nach dem anderen.
Genau.
Ne? Also das können wir auch dementsprechend immer mal wieder anbringen. Es bleibt spannend und wenn ihr selber auch schon Erfahrungen gemacht habt mit Capture One Pro, Entschuldigung. Ja, lasst uns einfach wissen. Wir freuen uns. Und mit Sicherheit gibt es die Möglichkeit, sich mit Neufi auszutauschen.
Auf jeden Fall.
Vielleicht habt ihr schon ein
Spätestens auf
paar
der
Sachen, die ihr
Burg.
jetzt, ja, spätestens auf der Burg. Vielleicht habt ihr auch ähnliche Probleme schon gemacht, sie anders gelöst oder er löst etwas, was euch interessiert. Es bleibt spannend. Wir lassen uns einfach mal überraschen.
Genau.
Ne? Und ja, wir beide haben auch festgestellt, dass wir so den Hang haben, gerne neben der Fotografie, die ja immer in einem Bereich noch manuell geschieht, nämlich das Auslösen selber und die Einstellung der Kamera, wenn man sich nicht voll auf die Automatik verlässt, dann hat man ja noch immer ein bisschen was im Kopf und mit den Fingern zu tun und die Fachkenntnisse, was passiert wann und wie und wo. Aber auch bei der Grafikbearbeitung haben wir beide festgestellt, gibt es noch das eine oder andere, ja, parallele Basisgerät, genau das deine. Und meinen habe ich verlegt. Ich habe auch einen. wir nehmen ab und zu einen Stift in die Hand. Das sprich, wir arbeiten mit einem Grafiktablett oder Grafikboard. Und darüber wollen wir euch mal ganz kurz berichten. Was macht man denn damit? Wieso ist das vielleicht gut? Vielleicht ist es schlecht. Und da ist er. Da ist meiner.
Warte,
Siehst
du,
du? Da ist er.
hast den professionelleren.
Ja, ich habe den schöner. Und weiß nicht, ob schöner Pro. Also ist schon ein Motzbrett. Aber okay.
Ja, ich habe
Ja.
die kleine mobile Version.
Ich arbeite auch stellenweise mit der Kleinen, aber da habe ich das Problem, meine Hand liegt ständig irgendwo auf dem Tisch, nicht auf dem Ding. Also das ist, ich weiß nicht, keine Ahnung. Es hat was mit Gewohnheit zu tun.
Klar.
Aber unterhalten wir uns einfach mal darüber, was ist denn wie und wo überhaupt der Grund, weshalb man das macht. Ich weiß nicht, wer von euch mit einem Grafiktablett arbeitet, beruflich bedingt oder vielleicht auch Hobby. Der kennt es vielleicht. Einige von euch haben vielleicht auch die Geduld verloren, weil sie einfach sagen, oh, ich komme überhaupt nicht mit klar. Andere sagen, es ist der Traum. Und ich selber muss sagen, ich brauche es nicht immer. Aber es gibt Situationen, die kann ich eigentlich nur händisch lösen. Da ist Photoshop mit sämtlichen Automatikfunktionen zu ungenau.
Ja, absolut. Ja, ich denke, das liegt einfach daran, die Koordination beziehungsweise die Feinmotorik in den Fingern ist einfach eine andere als die aus dem, naja, aus dem Handgelenk
Handgelenk.
eigentlich, wenn man eine Maus bedient. Und wir sind es vom Schreiben her, sind wir es gewohnt, einen Stift zu halten und das funktioniert einfach so ein bisschen genauer. Und da sind wir genau bei dem Punkt. Also wenn ihr mal eine Maske zeichnet und das mit der Maus macht, dann finde ich das sehr schwierig. Ein bisschen besser geht es mit dem Touchpad, zumindest auf dem vom MacBook Pro. Das funktioniert da relativ gut. Vorher hatte ich so ein Lenovo, da bin ich immer fast verrückt geworden. Wenn ich da drauf, das lag daran wahrscheinlich, dass das einfach ja von der Fläche her ein bisschen zu klein war. Aber irgendwann hatte ich mir mal, das war schon eine Zeit lang her, ich glaube 2011, als ich mir meinen ersten Mac gekauft hatte, meinen MacBook Pro, da gab es diese, wie heißen die von Wacom? Bambu, genau. Da gab es
Genau,
die
Bambu.
Bambus, die gibt es inzwischen nicht mehr, die heißen Intrus jetzt. Und deins heißt eigentlich nur Intrus Pro heißen die, oder? Das ist so der Unterschied zwischen der, ja,
Ja.
die fahren da so zwei Linien, so die Consumer-Linie und die Professional-Linie. Also der große Unterschied zwischen dem Pro und dem Bambu, beziehungsweise ohne Pro, ist einfach der, dass die Drucksensitivität, heute habe ich ein Problem mit meiner Zunge
Also ich
irgendwie.
trinke gerade mein zweites Bierchen.
Na,
Also
vielleicht soll ich das auch mal machen. Die Drucksensitivität, die ist einfach feiner abgestuft bei dem Pro. Ist die Frage, ob ihr das braucht. Also ich kenne nur das Bambu, deswegen kann ich es nicht beurteilen, aber alle, die beide kennen, sagen, es ist okay, dieses Bambu ist, dieses Pro ist ein bisschen besser, man gewöhnt sich da wohl schnell dran, Aber das ist der Riesenunterschied, ist es wohl nicht, so was man so hört. Kennst du beide?
Ich kenne jetzt das kleine Bambu, mit dem ich heute versucht habe, mal eine halbe Stunde zu arbeiten. Das ist etwas anders von der Haptik und der Gewohnheit, weil zum einen die Größe
Das ist auch noch eine
und zum
andere Größe
anderen
bei dir dann, okay.
die Sensitivität. Ich habe hier, ich komme jetzt an mein Großes nicht ran. Also ich hab ein relativ großes, das gibt es auch derzeit in der Größe gar nicht mehr. Das ist so groß, dass man ein DIN A4 Papier unter eine Haltevorrichtung legen kann, um was abzupausen, wenn man es wollte, und übertragen kann direkt auf die Grafik.
Wäre das
Software.
näher an dem M oder an dem L?
Das ist näher an einem L.
Okay.
Also das ist schon recht groß. Das heißt, die Hand ist selber auch großflächig drauf. Bin aber auch froh, dass es so groß ist, wobei andere Leute sagen, ich verteufel es. Denn ihr müsst eins wissen, wenn ihr mit einem Grafiktablet arbeitet, ist es anders als mit der Maus. Die Maus könnt ihr zu einem Punkt auf eurem Bildschirm fahren, abheben und woanders aufsetzen und der Zeiger bleibt da, wo er war. Und ihr könnt, wenn ihr an die Tischkante gekommen seid oder es liegt was im Weg, weiter nach oben in eine Ecke fahren. Wenn ihr mit einem Tablet arbeitet, ist es so, das Tablet ist die komplette Höhe und Breite eures Bildschirms. Wenn ihr in die linke obere Ecke klickt, dann ist die Maus in der linken oberen Ecke. Macht ihr es in der rechten oberen Ecke, ist es rechts. Wenn ihr das Problem habt, die Hand ist ermüdet und ihr glaubt, die Strecke ist zu lang und ihr könnt genau da nicht ansetzen, macht es wie bei der Maus. Und das sind die häufigsten Anfängerfehler bei einem Tablet.
Ja, das bedeutet schon eine arge Umgewöhnung. Aber allerdings, diese Mausführung, nenne ich es jetzt ganz einfach mal, dass die linke obere Ecke des Tablets gleich des Monitors ist und rechts unten genauso. Das muss nicht sein. Ihr könnt das auch im Treiber umstellen inzwischen. Aber ich empfehle das nicht.
Also ich stelle es auch nicht um, weil eben genau, wenn ich punktuell arbeiten will, will genau den Punkt treffen, wo ich bin. Da möchte ich einfach, dass der Punkt gleich bleibt. Also ich weiß, ich habe vor Jahren, also ich habe, meins ist schon ein bisschen älter, bevor Bambu den großen Hype gemacht hat und alles und habe noch.
Ja, meins ist aus 2011. Doch,
Ja,
2011, ja, ist meins noch.
meins ist aus 2008 oder 2009, also es ist schon, aber es funktioniert nach wie vor noch. Es hat noch Funktionstasten drumherum, muss man sagen. Also ich kann die ganzen Funktionstasten neu belegen mit Photoshop-Funktionen. Und zwei Räder mit Umschaltfunktion. Ich kann entweder zoomen, rein oder rauszoomen, wenn ich drehe, oder ich kann dementsprechend links oder links, rechts oder hoch runterfahren. Das kann ich über zwei Kontrollräder direkt machen. Und hatte vor ein paar Jahren eine Anfrage von, frag mich, Mediendesigner, ob ich. Ach Leute, Moment, das ist total doof. Kleiner Augenblick.
So, dann.
So, meine Frau war schneller, okay. Gut. Da bekam ich die Anfrage, ob ich jemandem helfen könnte, eine Wandtapete freizustellen. Und eine Wandtapete mit lustigen Jagdmotiven drauf. Also kannst, er braucht nur die Tiere und er braucht nicht das Drumherum hinten an Wäldern, er braucht nur die Tiere. Und das ist so ein filigranes Scheißstück Arbeit gewesen. Das wäre mit der Maus gar nicht gegangen. Und da war es wichtig, wenn man irgendwann nichts mehr sieht, wenn man zu nah dran ist und sich unheimlich konzentriert, werden die Augen irgendwann müde. Da muss man mal so ein paar Minuten Augen zumachen oder mal raus ins Sonnenlicht oder mal einen Kaffee trinken und wieder zurückkommen. Dass dann einfach zu wissen ist, da ist mein Punkt, ich fahre mit dem Stift leicht drüber, die Maus folgt dem Ganzen, ich erhöhe den Druck und ich kann anfangen zu zeichnen.
Ja.
Und das macht es dann wirklich wesentlich einfacher, auch bei Freistellung von filigranen Zonen, dass man. Wenn die Automatismen von Photoshop es nicht fein genug machen, dann händisch immer noch mal drüber geht und korrigiert. Ob der Radius nicht richtig rund ist, ob ein kleiner Fehlpixel mit drin ist, ob eine Lücke ist, die man auffüllen muss. Das geht wesentlich besser und genauer mit der Hand. Ich kann euch eins sagen, wer das eine Zeit lang gemacht hat und das eine gewisse Übung hat, umso einfacher ist das. Und ich gebe euch mein Wort darauf, je öfter ihr das macht, umso sicherer ihr seid, umso genauer könnt ihr auch eine Maus bewegen.
Okay, das konnte ich jetzt nicht feststellen, aber das liegt
Aber
wohl
ich.
daran, dass ich relativ selten eine Maus benutze, weil ich entweder das Grafiktablett neben mir liegen habe, dann benutze ich meistens das und für ganz wenige Sachen, so für hoch und runter scrollen oder sowas, benutze ich das Touchpad. Ich habe zu Hause auch eine Tastatur liegen, also wenn ich es am Monitor angeschlossen habe, mein Notebook hier, den MacBook Pro, dann ist er zugeklappt und ich habe mal Monitor, da habe ich eine Funktastatur und eine Maus. Hat Die Maus habe ich irgendwann mal durch ein Trackpad ersetzt. Ich arbeite damit einfach lieber mit so einem ja, Touch-Dingen da irgendwie. ja, das ist einfach. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr den Versuch wagt, mit dem Grafiktablett zu arbeiten, legt eure Maus erstmal ganz weit weg. Arbeitet auch so mit dem System, also wenn ihr das Betriebssystem normal bedient, versucht da auch mal ein bisschen das Grafiktablett zu benutzen. Das übt einfach. Ich kenne einfach zu viele Leute, die haben das probiert mit dem Grafiktablett und haben es nach ein paar Tagen nebenhin gelegt und haben gesagt, oh, das ist ja ein Mist, damit komme ich überhaupt nicht zurecht. Das ist mir am Anfang auch passiert. Ich habe auch einen zweiten Anlauf gebraucht. Irgendwann habe ich es dann wieder rausgeholt und habe es dann doch mal längere Zeit probiert. Und irgendwann merkt ihr, oh, das geht ja total super. Also gerade beim Bildbearbeiten, beim normalen Betrieb vom Rechner. Ja, ich weiß es nicht. Also ich hatte zwischendurch auch immer mal wieder Probleme mit so ein bisschen Entzündungserscheinungen, so eine anfängliche Sehnscheinentzündung wohl. Diese Probleme habe ich mit Grafiktablett auch nicht.
Gut, das ist klar, die Handhaltung ist eine ganz andere.
Ja.
Du hältst die Hand nicht so hoch, um die Maus zu umfassen. Du hast wie gewohnt, was wir trainiert haben, von klein auf durch die Schule, einen Stift in der Hand. Das macht es natürlich wesentlich einfacher und angenehmer.
Ja. Also ich benutze es sehr gerne und Fotoretusche ohne kann ich mir kaum noch vorstellen.
Ich kann euch dazu einen kleinen Tipp geben, wer es mal ausprobieren möchte. Allerdings, ich schaue parallel gerade nach, ist es derzeit nicht im Angebot. Aber in meinen VS-Kursen, auch gegenüber meinen Schülern, gebe ich immer mal den Tipp, wer denn günstig Photoshop sucht, also Elements, nicht das Große. Oder, jetzt stehe ich im Schlauch, glaubst du es? Photoshop und.
Photoshop Elements, oder?
Nee, und. Premiere, haha, so.
Ach, genau, ja, das ist
Photoshop-Elements und
im Bundle dann.
Premiere-Elements, Entschuldigung, die Videobearbeitung für, ich sag mal, jeden, der erstmal anfängt. Und man muss sich nicht schämen, wenn man mit den kleinen Programmen arbeitet. Die können vieles von den großen. Nicht immer alles so bequem und komfortabel wie bei den großen, aber es geht einiges. Und bei dem Anbieter edv-buchversand.de gibt es immer mal wieder Angebote als Bundle, Premiere-Elements und Photoshop-Elements. Und ein Bamboo Grafiktablett. Das sind Angebote, die ja ich gerne weiterempfehle. Sie sind nicht immer da und es wird auch immer schwieriger, es kommt nicht mehr so häufig vor. Aber wenn doch, ihr zahlt im Schnitt so 89 € für alles. Die Software kostet im Regelfall 79. Ihr bezahlt noch 10 für das Tablet und das Tablet hat aber regulär einen Verkaufspreis von 60. Also notfalls die Software kaufen, das Tablet eingepackt lassen und bei eBay vertickern und die Software kostet nichts mehr. So gut wie nichts mehr. Oder einfach mal gucken, ist das Tablet was für mich? Und wenn ja, behalten und wenn nicht, dann etwas günstiger verkaufen.
Das ist auch oftmals, gibt es ja diese Education-Angebote, wenn man einen VHS-Kurs belegt. Und da sind die kleinen Bambus oftmals auch vergünstigt mit drin. Also da muss man einfach mal die Augen aufhalten, muss man ein bisschen gucken. Ja, ich meine, das ist jetzt auch nicht so die Welt, die man da spart. Das sind, wie viel sind es denn? 30 Euro oder sowas. Deswegen würde ich jetzt kein ganzes Jahr warten wollen. Aber mein Tipp an der Stelle, wer sich da mal ranwagen will, kauft euch erstmal ein kleines, um es auszuprobieren, bevor euch jetzt irgendwie ein Intrus Pro M kauft, was ja auch irgendwie so 200 € kostet oder sowas dann. Das ist sicherlich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, dann, wenn ihr es dann nur in der Ecke rumliegen habt. Also ich benutze das S, das kleine. Das hat auch eben den Vorteil, das passt gut in die Tasche rein, in die Notebook-Tasche rein. Ihr könnt es mitnehmen, wenn ihr viel unterwegs seid. Ist das M vielleicht dann doch ein bisschen zu groß? Da müsst ihr einfach mal ausprobieren. Es gibt auch Läden, da sind die angeschlossen, da könnt ihr mal ein bisschen rummalen und könnt ein bisschen ausprobieren. Das ist dann doch der Vorteil des Einzelhandels. Aber wenn ihr euch das dort anguckt, dann bestellt es bitte nicht auf eBay für 5 Euro günstiger oder sowas. Das ist dann auch ein bisschen unfair. Muss ich mal eine Lanze hier
Und
für den Einzelhandel brechen. Wenn es dann noch eine ordentliche Beratung gibt, ist es ja eigentlich super.
gut, ist ja eh so ein Trend, der sich leider Gottes seit Jahren schon abzeichnet. Und ich glaube wirklich, die Wahrscheinlichkeit, dass über Dauer Fachgeschäfte oder Einzelhändler nicht mehr existieren können, ist natürlich schon relativ hoch. Wenn du alles irgendwo günstig online bekommen kannst, wir dafür viel mehr Papierkrempel zu Hause haben und ständig die Altpapiertonne voll ist, aufgrund der Kartonagenumverpackung. Wir glauben, keine Beratung mehr zu brauchen, wir was falsch kaufen, es wieder einpacken, zurücksenden und wieder gutschreiben lassen oder notfalls verkaufen, weil die Rücksendefrist verstrichen ist, dann macht es das schwierig. Ich schätze es ein bisschen, denn wenn jemand sich wirklich Mühe gibt und gerne berät und Ahnung hat, ist das viel mehr wert als jedes Forum oder jede Sternchenvergabe oder jede Bewertung bei Amazon oder Co. Da wird einiges gemauschelt. Das ist immer nur, ja, die Meinung einer Person, der vielleicht nicht weitgehend genug getestet hat, dem vielleicht die Fachkenntnisse fehlen,
Vielleicht ist es
der
auch
vielleicht
ein
auch Pech
Mitarbeiter
hatte.
des Herstellers.
Auch das. Also
Gab's
nicht
alles
blind
schon.
einfach dahinrennen. Es gibt einige Produkte, da geht es einfach darum, mal selber zu gucken, was will ich, wie kann ich. Und es ist immer einfach, in den Mediamarkt zu gehen, da ist es schon mal von der Beratung nicht ganz so toll. Oder zum Fotofachhändler, der es noch besser macht. Wobei, haha, ich kenne eine ehemalige Schülerin von mir, die hat das duale Studium beim Mediamarkt gemacht. Die war fit im Bereich Foto- und Videotechnik. Aber, okay. Neufi ist gerade wieder eingefroren, sieht sehr lustig aus.
Ja,
Ja.
ich habe auch gerade ein paar Sätze von denen ich gehört, aber ich war einfach mal ganz ruhig und habe,
Ich habe mal ein bisschen über dich gelästert
ja, das
und
habe ich mir schon
alles
fast
gut.
gedacht.
Nein, also sage mal, wo wirklich der professionelle Fachhändler sitzt, der sich Zeit nimmt und euch gerne berät und sich die Zeit wirklich dafür nimmt, weil er auch natürlich was verkaufen möchte, keine Frage. Aber im Regelfall, wenn er professionell ist, versucht er euch niemals übers Ohr zu hauen. Der hat es auch verdient, dass man dann gegebenenfalls aufgrund der Beratung, der Zeit, die er investiert hat, 20 Euro mehr ausgibt.
Meistens ist es ja noch nicht mal so. Meistens geht es um ein paar einzelne Euros. Selbst bei einer Kamera, ich habe jetzt meine 810, wie lange habe ich die jetzt schon? Halbes, dreiviertel Jahr, so ungefähr. Da war nicht viel. Das war ein paar Euro Differenz zum Amazon-Preis beim Kaufpreis von damals noch knapp 3000 Euro. Also in den meisten Fällen lohnt sich das nicht.
Gucken wir mal. Lass uns überraschen,
Genau.
was die Zukunft bringt. Wer weiß, ob wir irgendwann nochmal mit schweren Digitalkameras fotografieren und alle noch im Smartphone. Lass uns überraschen. Aber solange ich meine Arme die Kamera tragen können, bleibe ich bei dem, was ich habe. Wir gucken mal.
Ja, genau.
Ja. Ach, was haben wir denn noch so Schönes? Guck mal hier.
So, da haben wir einen ganzen Newsblock. Das war ja die CES. Wo war die eigentlich? Ist die in Las Vegas? Ich glaube schon, gell? Ja.
Ja, aber ich sag mal. Uiuiui, das sind ja News ohne Ende, wenn ich mir das angucke,
Ja,
was
ja,
sie da
ja,
auf den
ja.
Markt
Ich
gekloppt haben, ne?
will da auch relativ schnell drüber gehen. Ich fange einfach mal an. Und zwar, es gibt ein neues, ist es schon draußen? Nee, ist es angekündigt. Es ist fast alles angekündigt, nur was ich jetzt hier anspreche. Und zwar gibt es ein neues Blitzgerät von Nikon. Das ist der SB500 oder 5000. Warte mal, dann lass mal gucken. Ich kann heute nicht mehr so genau gucken. 5000, genau. Das kam mir nämlich gerade komisch vor. Also, der SB5000 gibt es. Der SB5000, der ist im Prinzip ähnlich aufgebaut wie der SB900 oder 910. Der wesentliche Unterschied ist, die haben ein etwas verbessertes Kühlsystem und oh Wunder, sie haben es endlich kapiert, dass das CLS-System, dieses drahtlos übertragende Kommunikationssystem mit der Kamera, jetzt nicht nur optisch funktioniert, sondern auch per Funk. Sieh da. Es geschehen auch Zeichen und Wunder. Die Dritthersteller haben es schon die ganze
Von wem
Zeit
haben Sie denn
gemacht.
das kopiert?
Ja, wahrscheinlich von Yongnuo oder sowas.
Canon, da gibt es ja schon 600.
Ja, es ist schon ein bisschen, naja, ein bisschen merkwürdig. Okay, nächster Punkt ist, Die Nikon Key Mission gibt's. Das ist, jetzt hätte jeder gedacht, Nikon, naja, vielleicht steigen sie ja nochmal oder machen sie nochmal einen Versuch, was Systemkameras angeht. Jetzt geht es noch kleiner, und zwar ist es eine Action Cam, die 360 Grad aufnimmt. Sah ziemlich spektakulär aus und soll auch 4K-Video filmen. Und das in 360 Grad. Ja, fand ich spannend. Was ich auch spannend fand, ist Kodak. Kodak kehrt zurück. Es gibt ein Projekt von Kodak, dass der Super 8-Film wieder, ja, ich will es mal fast sagen, reanimiert wird. Das ist eine Kamera, die, der man dann eben die 8mm Filme, die ist, ich weiß nicht, also aus meiner Kindheit gibt es unheimlich viele 8mm Filme, ja. Das sind diese Projektoren, die mit Geratter und Geknatter da läuft und der Ton ziemlich schlecht ist und die Bilder auch ziemlich ruckeln, aber das hat irgendwie so einen gewissen Charme.
Ich habe noch so einen Projektor und ich habe auch noch so Rollen. Das Problem wird nur sein, wenn man das damals gemacht hat und hat mehrere Filme, es waren immer kleine Filmrollen über maximal 5 oder 8 Minuten, irgend sowas, das war nicht lange, und hat mehrere gemacht, dann hat man die später verkleben lassen oder hat sie selber verklebt.
Ja, ja.
Das heißt, die Rollen werden umso länger und umso größer. Und die passen da rein?
Nicht die Rollen, aber das Filmmaterial.
Okay, das heißt, da gibt es was zum Einziehen. Zieht es durch?
Ja, du, ich habe jetzt auch nur diese Pressemeldung gelesen. Also der Grund ist wohl, dass einige Hollywood-Regisseure auf analogen Filmen weiterarbeiten wollen. Ich glaube, die Quentin Tarantino ist, glaube ich, einer derjenigen, die unbedingt auf Analogfilmen filmen wollen. Und da hat sich wohl Kodak gedacht, naja, wenn die das wollen, vielleicht wollen es die Konsumer auch und dann machen wir nochmal eine Kamera. Ob und wann es dann wirklich kommt, das ist eine Ankündigung. Also man soll es auch als Ankündigung sehen. Ich weiß nicht, ob das wirklich mal zum Produkt wird, aber zumindest ist es angekündigt worden. So viel kann ich dazu sagen. Was ich auch noch gelesen habe, dass das Dell 30 Zoll OLED-Monitor rausbringt.
Okay.
Das ist erstmal
groß.
30 Zoll, also.
Ja, schick groß.
Ja, schick groß. OLED ist halt ein bisschen, was das bisschen ist ordentlich kontrastreicher. Ist, glaube ich, energieeffizienter und die Farben lassen sich, glaube ich, da auch besser naturgetreuer irgendwie darstellen. Fand ich ganz spannend, weil die OLED-Technik, die ist ja schon seit Jahren, gefühlt ein Jahrzehnt, da irgendwie schon in der Diskussion. Aber irgendwie in Produkte findet man relativ wenige davon. Naja, mal gespannt, was draus wird. Wenn wir weniger Energie verbrauchen, umso besser.
Lass uns überraschen, aber was draus wird.
Ja,
das
eben.
Ist ja schon krass, wenn ich mir angucke, was als nächstes jetzt auf deiner Themenliste kommt. wer braucht das?
Also ich habe es nie verstanden. Also es gibt doch diese Vorschnallobjektive für Smartphones, in dem Fall iPhone. Und jetzt steigt da Zeiss auch ein und will diesen Markt bedienen. Also ich habe es nie verstanden, warum man irgendwie so in einem kleinen Säckchen oder in welchen Transportmöglichkeiten man da immer nutzen mag, irgendwelche Vorschnalllinsen für Smartphones benutzt. Dann kann ich ja gleich eine Kompaktkamera einstellen, die kann das so auch.
Ja, aber du kannst mit der Kompaktkamera nicht telefonieren.
Ja, da gab es doch mal eine, oder?
Ja, okay, lass. Na gut, schauen wir mal. Zeiss ist immerhin als Markenhersteller und hat ja einen guten Ruf.
Also mich wundert's.
Wenn es qualitativ was bringt, wir lassen es überraschen. Also mal gucken, die Community gibt ja alles dementsprechend mal ein bisschen vor von Kompakt, von Handyfotografie. Ich denke, es ist abzuwarten.
Wer weiß, also ich glaube nicht, dass es zu irgendwie was führt, aber egal.
Ja, dann das nächste Ding ist ja auch so ein Knaller, ne? Also eine Riesensteigerung von 36 Ausdrucke pro Akkuladung auf 54.
Ja, aber der Akku, der ist nicht dabei.
Ja, super.
Also Canon hat einen neuen Selfie-Drucker. Also ich habe ja auch diesen 910er, den Selfie. Und da gibt es jetzt einen Nachfolger, der hat wohl genau das gleiche Druckwerk. Da gibt es optional zu kaufen einen Akku. Das Ding sieht aus wie so ein, naja, im Prinzip wie ein Akku-Ladegerät, wo ein Akku oben drauf geschnallt ist. Und damit ließen sich, wenn man das Ding für den 910er gekauft hätte, ließen sich damit 36 Bilder ausdrucken. Das haben sie jetzt wohl ein bisschen, da haben sie wohl die Akkus, die Kapazität ein bisschen erhöht. Dann schaffen wir jetzt, wie viel hast du gesagt? Ich habe gar nicht mehr nachgeguckt.
54 statt 36. Also
54.
immerhin, ja, wir haben es um die Hälfte erhöht. Ne?
Ja, immerhin.
36 durch 2 mal 3.
Ja, okay, wenn man nur 5 Ausdrucke hat, hat man mit 8 auch schon mehr als die Hälfte. Also, nee, Quatsch. Also, ja, ist relativ unspannend, weil das Druckwerk ist nahezu gleich. Allerdings ist da jetzt diesen Akku, den kannst du, glaube ich, ins Gehäuse einschieben, glaube ich. Deswegen ist das Gehäuse größer geworden. Naja, also wer den 910er hat oder den 900er, der kann den getrost weiter benutzen. Ich glaube, da muss keiner upgraden auf den
Da
neuen.
sind wir noch weit, weit, weit entfernt von wirklich guten, transportablen Lösungen.
Ja. Also
Also in Geschwindigkeit und Leistung. Aber
genau.
gut, gucken wir mal.
Aber es
Wir
ist
haben ja
mobil, immerhin.
lauter News und Neuvorstellungen. Mal gucken.
Genau. Dann gibt es was ich schon irgendwie ein bisschen spannender fand. Und zwar gibt es ein M auf E-Mount Adapter mit Autofokus, also ein Leica M. Objektive von Leica M auf Sony E-Mount. Dafür gibt es einen Adapter. Und nachdem man den Adapter dazwischen geflanscht hat, kann der sogar Autofokus, obwohl er vorher kein Autofokus konnte. Das stelle ich mir spannend vor. Ich kann es mir gar nicht so richtig vorstellen, wie das funktioniert. Da müsste man ja irgendwie die ganze Linse nach vorne und nach hinten fahren
Ja, da
irgendwie,
musst du irgendwie
oder?
schaffen, es einen Motor oder Antrieb in das Objektiv zu zaubern,
Ja, das müsste man nach vorne nach
den
hinten
es
schieben
vorher nicht gab.
irgendwie.
Ja, spannend. Das ist
Das
lustig.
würde ich mir gerne in Real Life mal angucken. Also, das finde ich auch
Ja, wir werden auch
spannend.
in 5 Jahren über die nee, wie heißt die? Ach, eierlegende Wollmilchsau reden, ne?
Eierlegende Wollmilchsau, genau. Ja, okay, gut. Dann gibt es Fuji hat relativ viel rausgehauen die letzten Tage an Ankündigungen und von neuen Kameras. Ich fand die Fuji X Pro 2, die fand ich relativ spannend. Ich habe hier einen Heise-Artikel mit verlinkt. Ich möchte es jetzt nicht einfach runterbeten. Schaut es euch einfach mal an. Das kann auch eine interessante Kamera mit dem APS-C-Sensor sein, die man ja so als ja so als Alternative zur OMD-E10, würde ich fast sagen. Wer ein bisschen größeren Sensor haben will und kompakte Bauweise, findet da vielleicht was.
Ja, und sich darauf einstellt, dass der Tiefpassfilter gespart wurde und somit halt wesentlich kontrastreichere und detailstärkere Fotos bei rauskommen können, der hat vielleicht auch durchaus einen Zugewinn zum Vorgängermodell. Ne?
Ja, das ist aber so ein Trend, der inzwischen irgendwo, ja, der findet fast überall statt im Moment, oder? Dass der Tiefpassfilter da weggelassen wird.
Ja, also irgendeiner kommt auch mal auf die Idee und dann gibt's bei Canon ja das Modell, wo du ihn zu- oder wegschalten kannst, also er drin, er kann aber weggeschaltet werden, wo du noch, also praktisch über Extender-Version den Crop-Faktor darstellen kannst. Also es wird, die Welt ist fabelhaft, jeden Tag was Neues.
Die Welt ist bunt.
Auch das,
Ja,
ja.
und um das Ganze zu komplettieren, hat die Fuji X-T1 ist jetzt auch, die haben jetzt auch eine neue Systemkamera raus. Also das waren so meine News, die ich ja von der CES ja beachtenswert fand.
Ja, einmal ganz kurz und schnell über die News hinweg zu ja, aktuelleren Themen. Und wenn wir schon bei den News sind, dann wollen wir zumindest mal unseren lieben Jürgen Libertus gratulieren. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Neukauf.
Jawohl.
Ne? Du betreust für uns ganz toll unseren Google Plus-Bereich. Und ja, Es ist einfach toll, dass du uns unterstützt und nach wie vor da bist. Und viel Spaß mit deiner neuen D750.
Ja, wünsche ich dir auch. Da hast du bestimmt keinen Fehlgriff gemacht. Ich hatte die
kaum.
Irgendwann ja auch mal, als ich mir meine 810 kaufte, das stand ja auch in der engeren Wahl. Aber ich wollte das größere Gehäuse haben. So entgegen des Trends.
Okay.
Zum kleineren Gehäuse. Aber vielleicht, irgendwie müssen wir den Jürgen doch mal dazu bewegen, auf die Burg zu kommen, oder? Ich will den Jürgen, das wäre mir ein Bedürfnis, mit Jürgen mal ein Bier auszugeben, so als kleines Dankeschön.
Ja, das auf jeden Fall. Ne? Und wer große Hände hat, braucht große Kameragehäuse.
Genau.
Also von daher, alles gut. Nee, sehr gerne. Also er ist ja auch direkt mal raus in die Kälte und hat auch schon direkt ein Bild bei Google hochgeladen. Schaut es euch ruhig mal an. Eine tolle Winterlandschaft mit einem aus meiner Sicht auch sehr gut positionierten Baum. Es bekommt Tiefe. Ja, es hat eine tolle Wirkung. Ja, lasst euch einfach mal ein bisschen verzaubern. Ja, und dann gucken wir einfach mal im Schnelldurchgang, was denn so sonst passiert ist. Und ich muss einfach mal ein bisschen auf meine eigene Situation eingehen. Was passieren kann, wenn man Berufsfotograf ist, die Festplatte crasht. Ihr wisst ja, platt, alle platt, ich auch platt. Das war im Herbst eine Folge, da war die Datenwiederherstellung noch nicht zurück, bis die Datenwiederherstellung dann kam, bis ja um die 100.000 Bilder wieder verknüpft und zugeordnet worden sind, beziehungsweise Photoshop-Dateien, die schon von halbfertigen Werken da waren und. Passiert natürlich einiges, nämlich man arbeitet ja weiter. Es ist nicht so, dass man sagt, der Rechner ist ausgefallen, ich lehne mich jetzt zurück, ich mache nichts mehr, weil das Geld fällt vom Himmel. Und
das wäre auch mal eine Alternative, oder?
Jo, dann, das wäre super. Aber ich glaube, nein. Also, das wird nicht stattfinden. Und dann passiert natürlich eins, wenn dann die Daten wiederhergestellt sind, laufen aktuelle neue Aufträge gegen alte Aufträge. Die Kunden haben schon wenig Verständnis, dass es überhaupt so lange dauert. Man erklärt es. Und man kriegt immer noch eins auf den Deckel. So. Alles gut.
Wenn man schon mal am Boden liegt, da kann man ruhig noch eine voll in die Fresse bekommen.
Ja,
oder?
Immer noch hinten drauf. Alles hinterher. Nein. Alles gut. Jetzt muss man sich mal den Fall vorstellen. Zwei Fälle. Einmal ein Babyshooting im Herbst 2014. Ich habe mehrfach per E-Mail mal nachgefragt, was denn nun mit der Auswahl wäre auf Basis meiner Kontaktbögen. Und bekomme eine Antwort im Mai 2015. Es lag nicht an mir und auch nicht an den Bildern, sondern Stress mit Baby und, alles gut. So, und direkt im Juli, also man hat es erstmal schon gebraucht von Oktober bis Mai, bis man antwortet. Das sind schon ein paar Monate, wo neue Bilder aufkommen. Man fotografiert weiter. Dann kommt das natürlich irgendwo auf die Bearbeitungsliste, aber nicht gleich vorne dran, weil aktuelle Aufträge von Kunden, die sich gemeldet haben, auch bearbeitet werden müssen. Das braucht dann ein bisschen Zeit. Dann kackt der Rechner ab. Bis in den Oktober. Man muss dazu sagen, die Auswahl der Bilder, die top, es sind aber je nach Vereinbarung, aber zum Beispiel in dem Fall 10 professionell fertig bearbeitete Bilder inkludiert und der Rest dann nur mit der minimalen Bearbeitung ohne großartigen Aufwand mit dazugegeben als Bonus. Diese 10 Bilder habe ich sofort gemacht im Mai. Innerhalb von 2 Tagen nach Erhalt der E-Mail, trotz allem Stress, allem drum und dran, waren die Dinger in der Dropbox der Link versendet. Und ich kriege eine bitterböse E-Mail im Dezember. Wieso, weshalb, warum und so lang und überhaupt und tralala. Also, der Kunde darf sich Monate Zeit nehmen zu reagieren, bekommt innerhalb von kurzer Zeit, von wenigen Tagen, die Auswahl der Top-Bilder, die auch fertig bearbeitet, komplett da drin lagen und besteht auf das, was als freiwillige Zugabe hinzukommt, und macht einen runter. Das sind Situationen, die liebt man. Gibt's auch. Also,
ja.
Naja, gucken wir mal. Also von daher, einfach mal, ich will einfach mal versuchen, ein bisschen für das Verständnis zu werben, dass wenn man von der Fotografie lebt und von der Fotografie abhängt, man natürlich immer weiter fotografiert. Wenn eine Platte gecrashed ist und da waren ja nicht die Bilder an sich drauf, sondern die Bewertungsdaten, die Bearbeitungsschritte und die ganzen Lightroom-Steps, die halt daneben dran gespeichert worden sind. So, und dann fängt, entweder setze ich mich hin und nehme mir die Zeit und mache 100.000 Bilder neu von vorne bis hinten.
Machst du nicht.
Machst du nicht. Also warte ich, bis die Platte zurückkommt mit den Daten, spiele die wieder ein, verknüpfe alles, weil ich auch zwischendrin meine, ich habe hier vier NAS-Laufwerke stehen und habe dann eins fürs Aktuelle, eins fürs etwas Ältere, eins fürs noch Ältere. Hebe maximal 2 Jahre RAW-Daten auf, vielleicht 3. Mache dann die Selektion von den Best-ofs, die mir gut gefallen, die ich noch aufhebe, aber der Rest kommt weg. Und hebe maximal für Kunden 5 Jahre die fertig bearbeiteten Bilder auf. So. Also ich brauche Platz. Dann schiebe ich rum und packe. Das heißt, das liegt nicht mehr alles da, wo es war. Der Rechner ist ja auch abgekackt. Das heißt, Windows wurde neu aufgespielt. Die ganze Software wurde neu aufgespielt. Die ganze Verknüpfung, die vorher da waren, sind weg. Es braucht alles ein bisschen Zeit.
Ja, hast du mal ein vernünftiges Betriebssystem benutzt?
Haha. Ich bleib. Also von daher alles gut.
Sorry, das musste jetzt mal sein.
Das war ja auf die Festplatte, nicht das Betriebssystem. Also auf der Festplatte war halt tatsächlich auch Windows drauf. Das war halt ein bisschen blöd. Ja, aber gut. Jo, dann bin ich abends auf Facebook unterwegs und es ist unheimlich interessant, was auf Facebook im Bereich der Fotografie alles unterwegs ist. Also jetzt nicht in dem Bereich von ich poste Bilder und teile Bilder. Da gibt es ja sowieso seit Jahren eine Riesendiskussion wegen Rechten und Rechtübertragung. Was darf Facebook nachher mit meinen Bildern machen und wie kann ich das unterbinden und ist das überhaupt rechtens? In Deutschland gilt das nicht, in den Staaten schon. Nein, darum geht es nicht. Aber es gibt Communities auf Facebook, wie zum Beispiel die alternative Modelkartei. So, die Modelkartei kennen wir. Modelkartei ist eine, ja, ich sag mal immer noch im Vergleich jetzt zu Facebook, gut strukturierte Plattform, wo man Jobs ausschreiben kann, wo man sich selber präsentieren kann, wo man sich Bilder von anderen natürlich auch anschauen kann. Es hat eine Struktur, es hat dementsprechend Menüpunkte, es hat Gruppierungen, es hat Alben, die gibt es auf Facebook nicht. Darauf verzichten aber die Leute auf Facebook, weil es viel schneller, viel häufiger gesehen wird, nämlich immer, wer zuletzt postet, steht oben dran. Und es gibt mitunter wirklich interessante Arbeiten, die da rauskommen. Also wenig richtig Schrott, sondern schon gute Arbeiten bis sehr gute Arbeiten. Allerdings ist natürlich dann die Kommunikation relativ immer einseitig. Der eine sagt, ich stelle ein neues Bild rein, die anderen liken, schreiben was drunter. Oder die nächsten sagen, ich suche ein Model für den Style von diesem Bild, wer hätte Bock. Aber es funktioniert, weil man ist viel häufiger auf Facebook und sieht sofort, wenn in seiner Gruppe was gepostet wird, als wenn man auf irgendeiner Modelkartei, Fotocommunity oder woanders drin ist. Schaut euch mal um. Es gibt vielseitige Gruppen. Es ist durchaus interessant und nicht alles, was da drin gepostet wird, ist auch richtig gut. Je nach Gruppe. Allerdings, wenn man sich in einer Gruppe anmeldet, Aktfotografen und Aktmodelle und sich dann beschwert, dass zu viel Nacktheit darin auftritt, ist man falsch. Auch das gab's. Der Post war aber nur 2 Stunden online, dann war er weg.
Tja, das ist einfach. Ja, was soll ich dazu sagen? Mir fällt es schwer, da nicht ausfallen zu werden. Ja, aber einfach mal überlegen, wo man dann da aktiv ist und was mir denn da zum Besten gibt. Mehr mag ich da gar nicht dazu sagen.
Ja, also Facebook muss man immer drauf achten, wie man sich präsentiert und was man präsentiert.
Ja.
Aber gut, ja. Und dann gehe ich mal kurz auf das Thema Konzertfotografie ein. Das hatte ich gerade am letzten Wochenende. Da gibt es eine Gruppe, die gab es vorher schon, Tonal. Laut. Ui, ja. Und die haben sich umbenannt in Voxit. Voxit ist eine 5er, wirklich vokal singende Gruppe. Es ist der Knaller. Also wenn ihr sie sehen könnt, wenn sie rumkommen, fahrt hin. Es ist bezahlbar und es ist super, super geil. 2 Mädels, 3 Jungs. Einer macht die ganze Zeit hier die Percussions, die Bassdrum, den ganzen Rhythmus im Hintergrund und singt auch mit. Und alles nur vokal. Das heißt wirklich a cappella, durchweg. Das sind 1,5 Stunden, fast 2 Stunden Programm. Richtig geil und die durfte ich fotografieren. Ja, und da war ich dann. In einer Location, die ich schon kannte. Seit Jahren.
Das ist von Vorteil.
Vor Jahren. Ja, das ist von Vorteil. Schauen wir mal. Ich war damals Gast. Ich habe da nicht fotografiert.
Ach so. Vorher. Ach so, das habe ich falsch verstanden.
Ich habe da immer gefeiert und meistens war das so Musik, wo es ein bisschen heftiger zugeht und die Köpfe anfangen zu schwingen, nach vorne und nach hinten. Wo die Leute anfangen zu hüpfen und gegeneinander zu springen. Und das nannte sich dann Pogen. Oder zu Disco-Zeiten ist dann noch viel früher. Und kam da rein und war erstmal erschrocken. Da standen Tisch und Stühle, das kannte ich gar nicht.
Ups.
Aber, ja, das war krass.
Bin ich hier im richtigen?
Ja.
Bin ich hier im richtigen Film?
Gleiche Kneipe, irgendwie noch genauso cool. Vorne ist ein halb abgesägter Bus neben der Bühne, der so in den Saal reinfährt. Also die Optik ist immer noch die gleiche. Und dann kam die Band und ich hatte vorher schon ein paar Testshoots gemacht und denkst, Leute, wenn das hier so weitergeht, kann ich überhaupt gar nichts machen, ohne dass ich einen Blitz nutze. Und dann, gut, vielleicht zweiter Vorhang, dass die Umgebungsbeleuchtung mit drin bleibt und. Aber so richtig optimal wird das nicht. Es wurde heller. Es wurde heller, dass trotzdem ich dann dementsprechend mit ISO 1250, ISO 1600 fotografieren musste, was bei der 5D Mark III durchaus okay ist. Die 7D grisselt ein bisschen mehr, aber es ist auch noch grenzwertig und geht. Und hatte dann das Vergnügen, das erste Mal mit Voxe zu fotografieren, die ich vorher nicht kannte. Wenn ich sonst ins Theater fahre, zu Musicals, zur Aufführung und einen Tag vorher da bin und mir erst angucke, wo passiert was und was sind das für Positionen und wer geht wann wohin und nö, da nicht. Es war in der Richtung toll, dass ich einfach, ja, schalten konnte, wie ich dann dementsprechend musste und wollte. Also das heißt, ich konnte Backstage wie Frontstage gehen. Ich war im Saal unterwegs und da gehört ganz wichtig dazu, sich dezent zu bewegen, nicht ständig die gleichen Leute zu stören, sondern wenn da drei Lücken sind, wechselt euch mal ab. Dass nicht immer die gleichen meckern, sonst kriegst du irgendwann eins die Haxen. Um einfach mal die Perspektiven auszuwechseln, von Mitte frontal, von rechts direkt vorne an der Bühne, von links direkt vorne an der Bühne, von ungefähr auf der Hälfte zwischen der Mitte und den Außenbereichen und über die Treppe durch den Vorhang direkt auf die Bühne. Und ein Bild von Voxet stelle ich euch direkt rein, nämlich eins der Sängerin. Einer der Sängerin, da ist es unheimlich, eigentlich müsste ich zwei reinstellen, aber ich stelle nur eins rein. Die hat vorher voll konzentriert gesungen und voll konzentriertes Singen sieht nicht immer entspannt aus.
Das ist richtig, ja. Aber das ist generell bei Musikern so.
Wenn ja, die wirklich konzentriert dabei sehen, sind, dass du da stehst und hast sie direkt in der Kamera, können die auch anders.
Ja, natürlich.
Und so ein Bild habe ich dann geschossen. Entspanntes Fotografieren. Also in der Richtung mit der 5D Mark III, dem 2470-28 und im ISO-Bereich zwischen 1250 und 1600 und der 7D mit dem 70-200-28 auch hier im ISO-Bereich 1250-1600 war das eine tolle gelungene Veranstaltung, die richtig Spaß gemacht hat. Man muss in dem Fall unheimlich schnell und flexibel reagieren können, damit dann, wenn irgendwas Spezielles passiert, man auch das Bild im Kasten hat. Rottöne, richtig rotes Licht, ist der Tod einer jeden Kamera. Wenn alles rot eingetaucht ist, sämtliche Gesichtskonturen, alles.
Violett ist auch cool.
So. Ja, Violett ist auch cool, aber lässt mehr Kontrast als Rot. Und Rot hat das Problem, das Gesicht wirkt irgendwie total weg.
Ne, das kann ja bei Violett auch passieren, wollte ich damit sagen. Wenn die Haut einfach keine Struktur mehr hat, hat sie keine Struktur mehr, dann ist es platt und es sieht einfach nur scheiße aus. Sorry.
Naja, gucken wir mal. Also von daher, Konzertfotografie ist ähnlich der Theaterfotografie. Unterschied: Theater wird mehr getanzt oder Musical wird mehr getanzt. Das heißt, die Belichtungszeiten liegen dann so 160stel und nicht länger, während beim Gesang man auch variieren kann. 160stel, 125stel, 1/100stel, was aus der Hand geht, wenn man steht. Also von daher ist es so, dass die Kamera dann in der Einstellung durchaus etwas flexibler genutzt werden kann.
Ja.
Ja. Und dann hatten wir euch gegenüber ja mal das Thema Workshops angesprochen. Und zwar Workshops, ihr sollt uns mal sagen, was euch interessiert. Wir sind durchaus flexibel. Wie gesagt, wir haben das Studio, wir haben das Know-how. Es haben sich schon zwei von euch gemeldet. Ein Knaller. Richtig gut. Und wir nehmen die Ideen auch mal auf. Wir würden aber gerne vorneweg nochmal weitersammeln. Das heißt, was kommt noch an Ideen? Wir haben zum Beispiel ein Projekt, das wir ausrufen, das über mehrere Wochen, Monate geht. Wir haben schon gewisse Themen, aber wir würden gerne erst sammeln und euch dann mal präsentieren, was zusammengekommen ist. Schreibt uns einfach eine kurze E-Mail auf Facebook. Ganz egal, wo ihr wollt, wie ihr wollt, lasst uns wissen, was interessiert euch? Wo gibt es Schwachpunkte bei dem, was ihr macht? wo kann man euch helfen? Was würde euch interessieren? Verbinden wir das Ganze mit einem Hörertreff? Was können wir dementsprechend machen? Einfach kurz schreiben. Und wenn wir schon beim Thema Workshops sind, dann ist es so, dass wir zumindest konkret schon mal einen Workshop mit anbieten wollen. Denn dazu gibt es ein Datum und dazu gibt es ein Event. In Fulda wird am 8.7.2016. Dies ist ein Freitag. Die wahrscheinlich größte Sportveranstaltung in Fulda für den Deutschen Olympischen Sportbund in Hessen ausgerichtet. Das ist keine Weltmeisterschaft, das ist keine Hessenmeisterschaft, das ist keine Veranstaltung mit professionellen Sportlern, sondern mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, jeder, der Lust hat, Sport zu machen. Ernsthaften Sport oder spielerisch Sport? Es wird Angebote geben von Weitsprung, Hochsprung, Laufen, Seilspringen, Medizinball-Weitwurf, Bogenschießen, Zorb, Baseball, American Football, Street Soccer, Schaufeln, Fliegen.
Schaufeln, was ist das denn?
Ja, es gibt kein Schaufeln. Haha. Das heißt Stockschießen, aber der Verein heißt Schaufler. Das ist Stockschießen, wie Eisstockschießen, aber auf Teer.
Okay.
Unheimlich lustig, macht richtig Spaß. Und also derzeit, soweit ich weiß, sind über 30 Programmpunkte schon angedacht. Wir würden gerne an diesem Tag den Workshop Sportfotografie mit einbinden, denn es gibt genügend Wiederholungen, es gibt genügend Möglichkeiten, es zu üben. Es gibt einen tollen Workshopleiter und wer einfach Interesse hat, schreibt uns schon mal eine Mail. Wir sind noch am Ausarbeiten der Inhalte. Es wird Theorie geben, es wird Praxis geben. Wir sind noch am Errechnen des Betrages. Schreibt uns einfach mal, was euch das wert wäre. Ihr habt die Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen, von dem, was wir anbieten. Und der 8.7. wird auf jeden Fall ein Freitag mit Sonnenschein. Also man rechnet mit 5.000 bis 8.000 Menschen oder mehr. Es wird lustig und es wird richtig cool. Und abends gibt es auf jeden Fall ein Konzert einer überregionalen Band, deren Namen ich aber noch nicht kenne.
Alles ja, ein bisschen Überraschung muss ja auch dabei sein.
Tag. Man kann wirklich was lernen. Man kann
sich einfach alles hier ausposaunen. Wo kommen wir denn da hin?
Hat auch was.
Das ist der Michael eingefroren.
Organisieren tun im Workshop wir vom Fotopodcast. So.
Ach nee, ich war wieder weg. So.
Ja.
Ne, das müssen wir auch das nächste Mal besser hinkriegen mit meiner Internetleitung hier. Ich gehe ja mal davon aus, das liegt am WLAN. Aber schauen wir mal.
Das macht nichts, nur wir haben dich trotzdem gern.
Danke.
Ich habe hier einen LAN-Rechner, da kann nichts passieren in der Richtung. Also von daher alles gut. Ja, und dann kommen wir eigentlich schon so langsam zum Ende. Und zum Ende kennt ihr ja unsere mittlerweile etablierte Frage, was hast du in den letzten 4 Wochen fotografiert?
Tja, was habe ich fotografiert? Ich war in den letzten 4 Wochen, da war ja noch Weihnachten angesagt. Und da war ich mit der Familie, das heißt mit Frau und Kind und ein paar Freunden, waren wir in Oppenheim. War das Oppenheim? Nee. Doch, es war Oppenheim. Nee. Das war. Ja, es war ein Weihnachtsmarkt. Irgendwo im Rheingau war es. Waren wir auf dem Weihnachtsmarkt und ich habe absichtlich mal relativ viel Equipment zu Hause gelassen. Ich habe nämlich nur das von mir relativ neu erworbene 35 mm Lens Baby mitgenommen, was so ein bisschen ganz schräge Unschärfen zulässt und habe einfach mal den ganzen Tag mit diesem Objektiv fotografiert. Wohin ich euch motivieren möchte, ist einfach, das mal auszuprobieren. Nicht jetzt unbedingt mit dem Lensbaby, sondern nehmt einfach mal eine Brennweite, nehmt ein Event, geht einfach raus, wo auch immer, und versucht mal einfach nur mit Kamera und einer Brennweite zurechtzukommen. Ihr werdet euch wundern, wie viel ihr plötzlich mehr seht, weil ihr euch nicht mehr mit der Technik beschäftigen müsst. Das ist in dem Fall, es ist ein komplett manuelles Objektiv. Ihr stellt auch manuell scharf, ihr habt keinen Autofokus, ihr habt nur die Belichtungsmessung eurer Kamera und versucht da irgendwie tolle Bilder hinzukriegen. Das muss nicht immer gelingen. Ich habe an dem Tag relativ wenig mitgenommen, das heißt mit nach Hause genommen habe ich schon relativ viele Bilder, aber ich habe eben festgestellt, dass es mit diesem mit diesem Tilden, was dieses Lensbaby zulässt, ist es auch nicht immer ganz einfach zu fokussieren. Ich habe da so als Brillenträger so ein bisschen die Schwierigkeit, manuell zu fokussieren. Das ist immer ein bisschen schwieriger, weil ich auch nicht genau weiß, ob die Dioptrienkorrektur da immer so hundertprozentig passt. Aber es macht trotzdem viel Spaß. Ich kann, ich guck mal, also ich habe relativ, so 2-3 Bilder habe ich bestimmt, die ich veröffentlichen kann. Ich suche mal eins raus, dass ihr diesen Look von diesem Lensbaby mal seht. Wer das nicht kennt, aber mein Aufruf ist einfach Kamera, eine Linse. Wenn ihr keine Festbrennweiten habt, dann nehmt euch einfach ein Stück Gaffertape oder sowas und stellt euch eine Brennweite ein, klebt die fest und da geht man damit raus und versucht man zu fotografieren. Das ist kein neuer, das ist nichts Neues, das kennt man schon ganz lange, aber ich möchte einfach mal dazu aufrufen, das mal wieder zu tun.
Nicht neu, aber es macht immer wieder Spaß.
Genau.
Da kann der Stefan Will, wenn er irgendwann sich mal einklingt, schreibt ihr es auf, auch was zu sagen. Jo, gut. Lensbaby, sehr schön. Ich habe nichts allzu Spannendes. Klar, es gibt immer was in den 4 Wochen, die man tut. Allerdings war da auch Weihnachten und ein bisschen Familie und ein bisschen Ruhe. Weihnachtsmarkt hatte ich vorher schon gemacht, aber ich habe gerade jetzt die Tage ein neues Gruppenfoto für eine Augenarztpraxis hier im Raum Fulda fotografiert. Und hatte eben den Effekt, dass alle, bis auf eine Dame, die Mutterschutz ist, an dem Tag gearbeitet hatten bis abends um 17 Uhr und dann ins Studio sollten zur Fotografie. Und dann ist es mitunter etwas schwierig, jemanden zu motivieren, wobei ich muss sagen, die Mädels waren alle gut drauf. 1, 2, die hatten vielleicht wenig Bock, aber dazu noch 2, die verunsichert sind, dass sie vor der Kamera nicht gut ausschauen. Und man selber, der dann versucht, jemanden zu motivieren, animieren, wenn die eigenen 2 Kinder noch dabei sind. So. Weil niemand auf meine Kinder aufpassen konnte, hatte ich auch noch mit im Studio. Die sorgten dafür, dass eben dann die Situation stellenweise sehr lustig wurde, weil der Kleine die Schiefel falsch angezogen hatte, dann richtig angezogen hat. Und den Aufbau zu steuern, wenn 8 Helferinnen und 2 Ärzte da sind, was nicht genau Lücke auf Lücke geht, weil es ist halt gleich, ne? 5 geht nicht, also 6 machen eine Lücke für 5, prima, oder 4 machen eine Lücke für 3. Dann haben die doch alle unterschiedliche Haarfarben und dann gehört halt dazu, ein bisschen zu gucken, dass die Farben gut zusammenpassen, dass man die Ärzte an die gewisse Position stellt, entweder an den Rand und alle Mitarbeiterinnen in die Mitte. Wir sind die Chefs, aber nicht abgehoben, sondern wir mit unseren Kollegen bilden ein Team. Bei uns gehört jeder dazu, jeder wird eingenommen, jeder wird dementsprechend von uns, mit eingebunden, wir lassen keinen außen vor oder umgekehrt. Die Chefs in die Mitte und die Mitarbeiterinnen drumherum in 2 Viererteams, um zu sagen, wir und unsere Chefs, wir sind ein Team. Also der Bildaufbau sagt dann noch einiges dazu aus. Die Schwierigkeit war im Endeffekt die Animation mit dem Bildaufbau. Dann durch die Kinder zu gucken, dass die Leute nicht zu stark lachen, auch das gab's. Und dann ist ein Mädel dabei, das ist einfach noch verzückend, das ist wirklich hübsch, das ist sowas von hübsch und gefällt sich auf keinem Foto, weil sie einfach der Meinung, sie ist hässlich. Auch das gibt's. Immer wieder was Neues. Der Aufbau, der Lichtaufbau relativ einfach. Eine große Lichtquelle von frontal oben. Ich hatte mal ein Vorgängerbild von vor Jahren eines Kollegen. Jo, und habe mir das angeguckt, sage ich, ja, das ist ja relativ einfach gehalten. Allerdings mit Brillenträger muss man dann natürlich schauen. Einfallswinkel, Ausfallswinkel. Die Aufgabenstellung war in der Richtung erstmal einfach klingend, aber dann doch recht anspruchsvoll, wenn man sieht, die ganzen Menschen stehen da auf einem Fleck. Keiner weiß genau, was er machen soll. Man muss moderieren, man muss motivieren, man muss instruieren und dann gucken, dass man im richtigen Moment auslöst. Und wenn man mit einer Blende 11 stellenweise fotografiert, damit auch alle Reihen, alle Leute scharf sind, dann ist das so, dass der Blitzkopf oben nicht mehr richtig hinterherballern kann, sondern dementsprechend auch ein bisschen Zeit braucht zwischen Schuss und Schuss. Wenn ich es fertig bearbeitet habe, bis zur nächsten Folge, zeige ich euch mal das Bild. Das war jetzt gerade wir haben heute Mittwoch, es war gerade vorgestern am Montag, ich bin noch nicht so weit.
Sowas, Frechheit.
Ich schäme mich.
Beeil dich mal, Mensch.
Meine Leitung ist schon wieder eingeschlafen.
Ja, super. Hört sich anspruchsvoll an. Zumindest anspruchsvoller als auf dem Weihnachtsmarkt mit dem Lensbaby zu fotografieren. Aber auch das macht Spaß.
Jo.
Ja.
Dann kommen wir schon zum Ende unserer Folge 158. Und wir verraten euch nicht was, aber bleibt dran. In einer der kommenden Folgen erwartet euch eine Überraschung, mit der weder Neufi noch ich gerechnet haben. Und ihr ganz gewiss auch nicht.
Na da, jetzt macht's aber jemand spannend, Mensch.
Ja, und von daher verabschieden wir uns jetzt und lassen euch mit euren Gedankengängen alleine. Denkt an eure Vorschläge. Der Workshop Sportfotografie ist vom Datum her vorgegeben, 8.7.2016. Der vorangegangene Workshop, beziehungsweise den wir schon im Dezember angekündigt haben, hängt ein wenig von euren Themenvorschlägen ab. Und wir freuen uns einfach auf das nächste Mal. 159 und bald 160. Das heißt, bis 175 und 200 ist gar nicht mehr so weit hin.
Ach du Scheiße. Entschuldigung.
Ja. Die Zeit rennt. Und
ach, aber dürfen wir
eins dürfen wir auch nicht vergessen. Das muss ich aber schnell gucken. Nicht der Peter Rex, ne?
Ja.
Also, nee, Peter. War es Peter Rex?
Ja, genau.
Also. Ist jetzt bei Folge 94 rückwärts hörend und es macht ihm unheimlich Spaß und er hört jetzt alles anscheinend bis zum Anfang. Ich finde es großartig. Qualitativ kann es dann rückwärts gehend ein bisschen schlechter werden, weil wir haben es nach vorne verbessert. Aber ansonsten, der Humor und der Inhalt ist eigentlich gleich geblieben.
Er hat vorhin noch schon gefragt, ob es irgendwelche Schäden hinterlassen kann. Ich weiß nicht so genau.
Ja gut, man muss dazu sagen, das Mädel, das Fotopodcast einspricht, ist eigentlich 38 und hat so lange Fotopodcast gehört. Deswegen klingt sie wie zwei.
Ah, okay.
Nein. Fotopodcast hinterlässt absolut keine Schäden und wir freuen uns über jeden Hörer und wir freuen uns darüber, dass ihr so treu seid. So, und ich würde sagen, wir kratzen die Kurve.
Dann kratze ich auch mal. Macht's gut. Ja. Ciao.
Bis denn, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Tschüss.